Der Lehrer-Podcast. Von den ersten Schritten bis zum täglichen Spagat im Klassenzimmer. 45 Minuten zwischen Tafel, Tests und Teamarbeit. Ihr hört Lehrkraft, bester Job der Welt mit Alex und Tobi.
Also ich finde, ich habe einfach die letzten Jahre immer wieder gemerkt, in der Uni habe ich überhaupt nichts gelernt. Das Ref schon eher, wobei ich da auch sagen muss, also dass ich da auch ganz viele Sachen zwar erlebt habe, aber auch jetzt erst verstehe, was ich da erlebt habe. Ich hatte Stunden, da bin ich ganz ehrlich, da stand ich da und dachte, okay, du hast jetzt nicht viele Optionen. Entweder du läufst jetzt hier raus, kannst du nicht machen, weil dann ist die Klasse alleine. Und mir kamen wirklich an dem Tag Tische entgegengeflogen, ohne Witz. Oder ich fange an zu heulen. Ganz schlecht, wenn ich weiter mein Standing da aufbauen will. Oder ich ziehe das jetzt hier durch. Mach deine Erfahrungen und guck dann, was kann ich ändern. Ich habe ganz viel an mir gezweifelt, also wirklich ganz, ganz viel. Aber ich muss auch sagen, ich habe ein tolles Jahrgangsteam und wir haben uns da gegenseitig, weil wir alle neu waren da in der Schule, echt gegenseitig da unterstützt. Und dann galt es eigentlich nur noch ausprobieren. Ich merke jetzt so, dass ich mich da so krass drauf freue, einfach freier zu sein in meiner Arbeit. Also ich will in der Schule bleiben und ich will die Kinder da nicht alleine lassen und habe halt lange überlegt, welche Optionen habe ich denn einfach und habe so gemerkt, so dass diese ganze Sonderpädagogik einfach das ist, was mich, glaube ich, hoffentlich dann auch wirklich letztendlich dann erfüllen wird. Wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer. Weil alle theoretischen, tollen Sachen scheitern am Ende an der Manpower.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lehrer-Gute-Laune-Podcasts. Für alle, die Spaß an Schule und Unterricht haben oder ihn vielleicht neu entdecken wollen. Wir haben letzte Folge schon gesagt, neues Jahr, neues Glück. Und heute starten wir endlich. Wir starten nämlich in eine neue Themenreihe in diesem Podcast. Denn der Lehrerberuf, der ist so vielfältig und voller Möglichkeiten und Facetten. Und genau diese Facetten, die nehmen wir unter die Lupe und laden Lehrkräfte aus allen erdenklichen Schulformen zum Gespräch ein. Denn es gibt so viel mehr als nur Alexens Berufsschule und mein Gymnasium. Heute beginnen wir mit einer mutigen Mischung aus Gesamtschule und Förderpädagogik. Es geht um ein Thema, was eigentlich alle Lehrkräfte betrifft, ob wir wollen oder nicht. Was machen wir eigentlich, wenn in der Klasse 30 Kinder sitzen und jeder anders tickt? Der eine braucht Ruhe, die andere braucht Action, einer schreibt wie ein Weltmeister, der nächste hat die besten Ideen im Kopf, kriegt sie aber vermaledeit nicht aufs Papier. Es geht um Binnendifferenzierung. Den Spagat, alle da abzuholen, wo sie sind, und so weit zu bringen, wie sie es schaffen. Und am besten alle gleichzeitig, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort. Mit dabei ist natürlich der wunderbare, einzigartige Schwimmgroßmeister Alex. Hi!
Ja, hi! Ich komme gerade aus dem Schwimmbad und habe es rechtzeitig geschafft. Schön, dass ich hier bin in der Runde. Und wenn ich Runde meine, dann heißt es, dass es nicht nur Tobi und mich heute gibt, sondern auch eine Gästin, nämlich die liebe Melina. Und Melina ist seit knapp 15 Jahren Lehrerin. Sie war früher an Tobis Schule, einem Gymnasium, ne, mitten im Ruhrgebiet in Essen. Und dann ist sie an eine Gesamtschule mit Inklusionsschwerpunkt gewechselt. Und da hat sie erstmal so richtig gemerkt, wie sehr sie dieses Thema eigentlich packt. Und deswegen ist sie heute hier. Denn wir reden ja immer noch drüber, wie kriegen wir eigentlich den Akku wieder voll, ne? Oder können auch Energie tanken. Und das ist gerade in Zeiten, in denen die Klassen immer heterogener zu werden scheinen, ja, natürlich ein Thema. Also, so sehr freut sie sich eigentlich über das Thema, dass sie jetzt sogar eine Fortbildung zur Sonderpädagogin macht. Wir denken an Hettys Worte, ne? Die Lehrer könnten sich viel mehr bei Sonderpädagogen abschauen, hat er da gesagt. Und deswegen freuen wir uns so riesig, dass heute jemand da ist mit dir, Melina, der sich total für dieses Thema begeistern kann. Im Vorgespräch sagte Melina, dass sie Differenzierung nicht als extra Belastung obendrauf sieht, sondern sogar als etwas, das den Unterricht sogar entspannter macht. Und da müssen wir natürlich gleich drüber reden. Melina, herzlich willkommen bei uns und schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns endlich mal hören und kennenlernen.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Bevor wir loslegen, habe ich etwas vorbereitet und der Alex kann ja denjenigen, die zuhören, mal beschreiben, was er sieht und dann raten, was das für ein Bild ist. Melina, erinnerst du dich da noch dran?
Wann ist das
Alex,
denn entstanden?
Beschreibe doch mal, Alex, was du siehst.
Also ich sehe Melina, die sich natürlich äußerlich kaum verändert hat, Im Auto und irgendwo im Kofferraum oder Kindersitz hätte ich jetzt getippt.
Erinnerst du dich, Melila?
Oder beides?
Erinnerst du dich, wo das war?
Ja, mir konnte nichts passieren. Ja, ich war nicht angeschnallt, aber so viele Koffer um mich drumherum, mir hätte nichts passieren können.
Das war
können.
Ein Kollegiumsausflug nach Stockholm, ist richtig, ne, Melina?
Stockholm.
Und wir sind mit dem Flieger gelandet. Wir sind, wie viele Kollegen waren wir, Melina? Wir waren 12 Kollegen. So Pi mal Daumen.
Ja, bestimmt.
Und dann hatten
ja.
wir so Taxis organisiert und es hat genau einen Platz gefehlt. Ein Platz gefehlt. Und dann haben wir eine sehr pragmatische Entscheidung getroffen. Die Person, die am kleinsten ist, die muss in einen Kofferraum. Und du siehst hier ein Foto, was wir da geschossen haben. Genau, Melila, ich glaube, ich saß vor dir und dann habe ich fotografiert, wie du im Kofferraum zwischen diesen ganzen Koffern bist oder so untergegangen. Ja.
Melina, du guckst ein bisschen nachdenklich, aber ja, der Oberkörper guckt raus und der Kopf zum Glück auch. Also ist, ja.
Ja, ich denke dran, es lag halt so viel Schnee und die Straßen waren vereist und wir sind so schnell gefahren. Also wir wurden so schnell gefahren und ich dachte nur, boah, wenn hier was passiert. Und ich konnte mich wirklich nicht anschneiden. Es gab keine Anschneidung.
Ich bin so übel gerast, ne? Jetzt, wo du das sagst, das habe ich. Ja. Ich auf meinem bequemen, normalen Sitz mit Gurt, ich habe das gar nicht so abgespeichert, aber richtig, der Typ, der ist ja gepäst wie so ein Irrer. Ja. Das war die gute alte Zeit, Alex, Mensch. Wo wir noch Kollegiumsausflüge gemacht haben und dann sind wir richtig nach Stockholm und nach Prag und so, das war richtig cool, ja. Ach, Melina, seitdem ist ja einige Zeit vergangen und jetzt hätte ich mal so eine erste Frage. Du bist jetzt an eine Gesamtschule gewechselt, auch mit Inklusionsschwerpunkt, ist richtig, ne? Von einem eher normalen Gymnasium. So ganz normal ist das auch nicht, aber es ist mehr so ein Standardgymnasium. Was sind die größten Unterschiede, die du gemerkt hast, als du gewechselt hast? Was sind die größten Unterschiede für dich als Lehrerin?
Es ist tatsächlich die Heterogenität. Mhm. Also dieses krasse Gefälle, was du hast an Kompetenzen, die Kinder aus der Grundschule mitbringen. Das muss man ja auch sagen, ne? An der alten Schule sind wir ja auch erst in der 7 gestartet. Dieser Wechsel jetzt dann wieder ab der 5. Klasse die Kinder aufzunehmen, das war halt schon auch krass, ne? Weil die 2 Jahre machen es in dem Alter schon ordentlich aus. Aber wirklich diese Voraussetzungen, ne? Also so gefühlt die einen, die noch nicht mal eine Schere halten können, auch in der 5. Klasse nicht. Und die anderen, die halt schon relativ weit sind. Das war wirklich, und dadurch auch so diese Dynamik, diese Lautstärke, die einfach grundsätzlich herrscht. Auf dem Schulhof, im Klassenraum, auf dem Flur. Also das war schon so die ersten Wochen heftig.
Jetzt könnte man ja so ganz pauschal sagen, ja, du hast ja eine Ref gehabt. Du hast das ja alles gelernt, Zwinker-Zwonker. Erzähl mal, weißt du, wir sind ja ein Gymnasium gewesen, da, wo wir dann gemeinsam waren. Das sagt von sich schon, wir sind sehr gemischt, aber wir sind halt auf einem, ich sag mal, auf schon einem Gymnasial-Oberstufenniveau gemischt, so. Wie ist das, wenn man dann in so einen richtigen gemischten Klassenverbund kommt und wie hast du dir das beigebracht? Weil ich bin ehrlich, beim REF, Alex, so richtig viele Methoden der Bindifferenzierung und auch zum produktiven Umgang damit haben wir ja nicht gelernt.
Nee, haben wir nicht. Und ganz kurz, Melina, denn uns würde auch mal interessieren, ne? Unser Podcast heißt ja Lehrkraft, bester Job der Welt, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ne? Und mit diesem Wandel und mit diesem Lärm und diesen veränderten Bedingungen, würdest du immer noch sagen, so erstmal, ja, wir schießen die Antwort in der Folge schon ganz nach vorne, merkst du gerade, ne? Würdest du sagen, ist der beste Job der Welt auch geblieben durch den Schulwechsel? Oder, also jetht hast du ganz viele Fragen von Tobi und mir,
such dir eine
die du
aus.
Antworten kannst.
Ich suche mir eine aus. Ja, also das Lehrerinnen-Dasein ist immer noch das Beste und ich möchte auch nicht raus aus der Schule, also auf keinster Weise. Da kommen wir ja auch noch zu, dass ich mich schon auch umorientiere ja jetzt gerade. Das ist ja außer Frage und hat halt auch seine Gründe definitiv. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass es das Beste ist, was man machen kann, in der Schule zu sein und mit Kindern zu arbeiten. Aber man muss, also ich finde, ich habe einfach die letzten Jahre immer wieder gemerkt, in der Uni habe ich überhaupt nichts gelernt. So, also da hast du dann so fachlich, ne, dass man dann, ach guck mal, den Text hatte ich doch mal schon irgendwo so, ne. Aber dieses ganze Didaktische, also da kann ich mir vielleicht 2, 3 Seminare rauspicken, von denen ich sage, ah, jetzt verstehe ich das, was ich da theoretisch gemacht habe. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich wäre darauf vorbereitet worden. So. Das REF schon eher, wobei ich da auch sagen muss, dass ich da auch ganz viele Sachen zwar erlebt habe, aber auch jetzt erst verstehe, was ich da erlebt habe. Also das heißt, da kann man ja noch mal eine extra Folge zu machen, Sinnigkeit von Referendariat und seinem Aufbau und so. Sehe ich da auch sehr schwierig. Ja. Warum ich zum Beispiel niemals Bock hätte, irgendwie ABB oder sowas zu werden, also irgendwie Referendare zu betreuen, weil könnte ich nicht. Also nee. Genau, und was ich aber dann einfach so gerade so dieses erste halbe Jahr in der neuen Schule gemerkt habe, ich habe gelernt, indem ich ganz einfach auf die Nase gefallen bin. Ich habe meine Erfahrungen gemacht, ich habe Dinge, die ich so bisher dachte, dass ich sie gut mache, die ich wahrscheinlich auch nicht schlecht gemacht habe, aber die einfach nicht passend waren mehr. So, die habe ich halt gemacht und habe ganz krass gemerkt, nee, das funktioniert hier so nicht. Und dann hast du halt nicht viele Optionen. Entweder du schwimmst mit. Ich habe einen Kollegen, der sagt immer, ne, reite die Welle und mach deine Erfahrungen und guck dann, was kann ich ändern. Ich habe ganz viel an mir gezweifelt, also wirklich ganz, ganz viel. Aber ich muss auch sagen, ich habe ein tolles Jahrgangsteam und wir haben uns da gegenseitig, weil wir alle neu waren da in der Schule, echt gegenseitig da unterstützt. Und dann galt es eigentlich nur noch ausprobieren. Ausprobieren, gucken, was fluppt. Reflektieren, evaluieren und dann entwickelst du irgendwann so ein Repertoire, mit dem du zumindest nicht mehr ganz verzweifelt in eine Vertretungsstunde gehst. Ja, wirklich. Also ich hatte Stunden, da bin ich ganz ehrlich, da stand ich da und dachte, okay, du hast jetzt nicht viele Optionen. Entweder du läufst jetzt hier raus, kannst du nicht machen, weil dann ist die Klasse alleine. Und mir kamen wirklich an dem Tag Tische entgegengeflogen, ohne Witz. Okay. Ja. Oder ich fange an zu heulen. Ganz schlecht, wenn ich weiter mein Standing da aufbauen will. Oder ich ziehe das jetzt hier durch. So, und irgendwann habe ich halt gemerkt, wenn du in so einer krassen Heterogenität lebst, ist Beziehungsarbeit das A und O. Du musst den Kindern verständlich machen, ich bin hier, um euch was beizubringen. Ja, aber erstmal sehe ich euch und will euch erstmal kennenlernen. Und wir wollen das hier zusammen halt irgendwie schaffen. So, ne? Und ich glaube, dass das Entscheidende ist, Beziehungsarbeit authentisch sein. So als erster Schritt.
Da haben wir gleich zwei Themenpfade, wo wir uns unterhalten können. Nämlich zum einen, wie du das konkret machst an deiner Gesamtschule, also in der Klasse. Wie machst du das, was du da so in deinem Repertoire hast? Und auf der anderen Seite dann die Entscheidung für Sonderpädagogik, was ja auch noch ein Riesenfeld an Fragen öffnet und an Möglichkeiten. Alex, dir brennt was unter den Nägeln.
Ja, weil mich interessiert natürlich gleich genau das, brennt, ne, wie machst du das? Und erstmal jetzt auch, was du vermittelst und dass du das authentisch wahrscheinlich tun wirst. Aber in erster Linie, wo ich mich total drauf oder dran aufgehangen habe, war erstmal, wie wichtig, du warst am Verzweifeln, ne? Teamgedanke, also ein ordentliches Team. Du fühlst dich nicht hilflos, wenn du in der Pause irgendwo bist, sondern kannst mit anderen reden, die anderen fühlen gleich. Ihr habt auch, ich sag mal, im Team entsteht ja dann auch Mut und Selbstvertrauen, dann ausprobieren zu wollen. Ne? Dieses Trial and Error, ne? so ein bisschen diese Veränderungsbereitschaft und dafür die Kraft und den Mut zu entwickeln. Das kannst du ja nicht, wenn du separat irgendwo im Kollegium bist, sondern das kannst du ja nur, indem du Kollegen um dich rum hast, die dir da Mut machen und dir auch so dieses Selbstvertrauen mitgeben, um es jeden Tag wieder zu probieren vor der Klasse. Ne?
Ja. Ja. Und nicht wegzurennen.
Ja. Ja.
Das ist so ein geiles Bild, ey. Oh Mann, ey. Ich habe einen Kollegen, der sagt, der ist jetzt, den kennst du doch noch, Klaus früher. Kennst du doch den Latein-Klaus? Der kam von einer Gesamtschule zu unserer Schule dann und hat immer gesagt im Lehrerzimmer mit seiner Kaffeetasse in der Hand, boah, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr das hier habt. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr das hier habt am Gymnasium. Hat er jedes Mal wirklich, und immer wenn einer gemeckert hat im Lehrerzimmer, hat Klaus gesagt, boah, sei doch mal ruhig, du weißt gar nicht, wie gut du das hier hast.
Ja.
Und trotzdem bist du da, Melina, ne? Und ziehst das durch. Du hast gesagt, Beziehungsarbeit. Dann lass uns das doch mal konkret machen. Dann stehst du vor der Klasse mit 20, 30 Kindern. Das geht doch nicht. Zu allen Kindern eine Beziehung aufbauen. Hast du da so ein paar Tricks oder so einen Melina-Weg gefunden?
Ich habe tatsächlich auch so im Vorfeld überlegt, so, ne? Kann ich sowas sagen? Und es ist schwierig, weil du ja jedes Mal eine ganz andere Gruppe vor dir stehen hast. Na, also du hast ja keine Lerngruppe ist wie die andere und kein Tag ist wie der andere. Du kannst eine Gruppe haben und siehst dann vorher, die und die Schüler fehlen, dann weißt du, alles klar, heute liegt der Schwerpunkt eher hier. Ne?
Oder auflernen.
So, ne?
Entschuldigung, ich muss meinen Zynismus in Grenzen halten. Ja.
Ja, aber das ist das, was einen manchmal auch über Wasser hält. Ne?
Ja.
Ne?
Ja.
Nicht, wie heißt es? Nicht ärgern, nur wundern. Ne? So.
Wir haben letzte Stunde, Melina, letzte Podcast-Folge, haben Alex und ich über Energieräuber geredet. Mhm. Und da habe ich dann confessed, also gestanden, wie ich mal ziemlich viel Bier getrunken habe nach dem Unterricht, wegen eines Schülers, der so anstrengend war, dieser eine von 30, dass ich einfach nicht mehr konnte. Hm. Ich habe dich aber schon wieder unterbrochen, Melina, Entschuldigung.
Ach, alles gut.
Ja.
Ich glaube, dass was ich mache und was häufig hilft, ist, andersrum. Wir hatten eine mega gute Fortbildung. Der Name fällt mir gleich wieder ein. Schande über mein Haupt, der Name fällt mir gleich. Rudi Rode. So, bei Rudi Rode hatten wir eine Fortbildung.
Ja.
Ich bin absolutes Fangirl. Rudi, wenn du mich hörst, ich habe zweimal erleben dürfen. Ja. Und das war so eine gute Fortbildung, weil er also uns klar gemacht hat, als allererstes ruhig bleiben. Ne? Mhm. Energieräuber ist laut werden, sich aufregen und so. Schaffst du nicht immer, kannst du auch nicht immer, ne? So. Aber grundsätzlich versuchen, ruhig zu bleiben. Und dann hat er ganz klar gesagt, du kannst nicht alle Feuer gleichzeitig löschen. Das funktioniert gar nicht. So, und dann haben wir auch gesagt, hat der so mal alle, wie soll das denn funktionieren? Ne? Da fliegt der Tisch, da springt einer halb aus dem Fenster, der nächste prügelt sich mit dem da vorne und so. Ne? Also es sind so Sachen, die kriegt man
also
halt.
Also ganz gechillt bleiben.
Ganz gechillt bleiben. Atmen. Und schauen, wo fange ich an? So, und ich habe mir tatsächlich angewöhnt, ist gut, dass wenn Schüler sowas dann nicht hören, ich hole mir erstmal die raus, von denen ich denke, dass es am schlimmsten ist und versuche, die auf meine Seite zu kriegen.
Hm. Das höre ich auch nicht zum ersten Mal, ja?
Ja, es ist ja so, wie wenn du sagst, in der Pause gibst du den Oberchaoten irgendwie so eine Kontrollaufgabe. So, ihr seid jetzt hier meine Helfer. So, weil man muss das ja wieder positiv sehen. Die sind ja nicht ohne Grund Chaoten. Ne? So, da steckt Langeweile hinter, Orientierungslosigkeit, keine Ahnung was. Du kannst ja immer irgendwas finden. So, und wenn ich denen eine Aufgabe gebe und die darin bestätigen, sag mal, ich sehe, du kannst dich hier sehr gut durchsetzen gegenüber anderen, können wir dein Potenzial vielleicht anders nutzen? So, ne? Und so ist es ja ähnlich auch im Unterricht so. Das heißt, man muss relativ schnell rauskriegen, so wer macht hier die Dynamik? Ne? Also es sind ja ganz oft zwei, drei Kinder nur, die so eine ganze Dynamik auslösen. So. Und wenn du das halt raus hast und holst dir die auf deine Seite, und ich meine damit gar nicht, dass ich die verkackeier oder so. Ne? Weil es ist ja mein ehrliches Ziel, dass diese Kinder auch ihre Schulzeit irgendwie positiv verleben. So. Ne? Also es soll ja für kein Kind die Schule irgendwie so eine verlorene Zeit sein. So, und deswegen versuche ich dann immer, ihnen zu zeigen, pass auf, ich sehe dich. So, und ich sehe irgendwas, was du kannst. So, ne? Mhm. Oder einfach so die Frage, wie geht's dir? Was ist los? Was soll das hier? So, ne?
Gesehen dann, werden, ne?
Ja, absolut. Genau, ne? Und dann ist halt die Frage, packe ich mir den Schüler dann raus? Ist das sinnig so? Da muss man natürlich erstmal ein paar Stunden tatsächlich überleben, um zu gucken, welche Wirkung hat das, ne? Weil ein Schüler aus dem Unterricht oder aus dem Klassenraum rausnehmen, kann voll gut sein, kann aber auch total in die Hose gehen dann, ne? So. Und manchmal habe ich halt auch gemerkt, hilft es, wirklich sich im Raum zu bewegen. Ich gehe im Raum rauf und runter. Ich stehe da nicht irgendwo hinter meinem Pult fest. So, ne? Ich hatte jetzt, bis ich jetzt auch meine Klassenleitung jetzt abgeben musste, wegen der Wobasow-Sache, mein Pult immer hinten stehen zum Beispiel. Also, ne, diese Sonderpädagogik-Sache. So, damit ich halt nicht so vorne die ganze Zeit so beobachtend stehe, sondern ich ziehe mich zurück. So, und das sind ja alles auch so ein bisschen, ja, auch Selbstzwecke. Ne? Ich versuche, mich rauszuholen aus dem Tumult. Ich versuche, ruhig zu bleiben, indem ich mir meinen eigenen Schutzraum biete. So, ne? Und ich glaube, dass das tatsächlich so ein Schlüssel eben ist, dass ich versuche, mir einzelne Schüler rauszupicken und ihnen zu zeigen, ey, ich finde dich nicht kacke. Wie oft komme ich in eine Klasse und die Schüler sagen mir, ja, wir sind ja eh die schlimmste Klasse hier. Ne? Sie kennen uns wahrscheinlich schon aus dem Lehrerzimmer und so. Und das habe ich letztens auch wieder gehabt und gesagt, so, ja klar höre ich das. Ich habe ja nicht die Ohren zu, ne? So. Aber ich mache mir mein Bild erstmal selber. So. Natürlich habe ich Sachen gehört, aber ich mache jetzt meine Erfahrung. Ihr habt jetzt hier in diesem Moment die Chance, mir zu zeigen, dass das gar nicht stimmt, was hier im Lehrerzimmer erzählt wird. So, und das ist ganz oft so, nicht bei allen, ne? Aber wenn du dann 3-4 Schüler so hast, die dann auf einmal anfangen zu denken, ist ja schon mega viel getan. So.
Ja. Ja. Also da kommt bei mir auch so ein bisschen rüber, ich denke halt immer, was denken die Schüler dann, Melina, über dich, ne? Oder über eine Lehrerin? Oder über was unterhalten die sich dann, wenn die in der Pause quasi aus dem Unterricht gehen? Und wenn die dann nämlich sagen, boah, endlich mal eine Lehrkraft, die sich für uns interessiert. Ich finde die, ne? Also ich, wahrscheinlich hätte ich in einem gewissen Alter, Pubertät, Vorpubertät, Pubertät oder ähnliches, nämlich genau dann so gesprochen. So, im Prinzip ist sie korrekt, ne? Weil die interessiert sich wenigstens und, ne? Und die mault nicht immer nur rum. Sondern das ist ja quasi so Schritt eins, um erstmal in die Lage zu kommen, überhaupt so einen Fuß in der Tür zu haben in der Beziehungsebene, ne? Um, dass sie vertrauen, dass sie mit dir gehen wahrscheinlich, ne?
Ja. Ja, absolut. Ja. Ne, und es ist ja auch, ich weiß gar nicht, irgendein Schüler oder so hat mir das mal gesagt, dass es, also da ging es um einen Konflikt mit einer anderen Lehrerin, den diese Klasse halt hatte. Und die sagten halt, boah, die kommt hier schon mit so einer Fresse rein. Mhm. Die lässt uns mit jeder Pore spüren, dass die keinen Bock auf uns hat. So.
Ja.
Und das ist ja auch sowas, ne? Ey, natürlich habe ich Klassen, da gehe ich rein und denke mir, oh Gott, 65, wir haben ja 65 Minutenstunden, das wird lang. Ne? Aber wenn man es erstmal mit dem Lächeln probiert, dann hat man ja erstmal die Chance, dass man auch mit dem Lächeln wieder rausgeht. So, das klappt nicht immer. Es gibt Stunden, ne? Da denke ich über das Fenster nach, gar keine Frage. So, ne? Aber es ist halt irgendwie immer so ein erster Versuch, den Kindern zu zeigen, passt auf, ich habe mir was vorbereitet, ne? So, ich habe eine Idee. Das wäre mein Fahrplan. Und das war nämlich so ein anderes Ding in dieser Rudi-Rode-Fortbildung, dass er sagt, den Kindern immer wieder die Möglichkeit geben. Den Kindern die Möglichkeit geben, du entscheidest das jetzt hier gerade. So, ich habe eine Idee, aber du entscheidest, biegst du hierhin ab oder biegst du hierhin ab? Und dann musst du aber die Konsequenzen tragen. Du kannst jetzt den Weg mit mir gehen, dann wird das wahrscheinlich gut. Ja, oder... Mhm. Eben nicht. Also da geht es ganz viel so um Konflikte. So, ne? Man sieht irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand wirft Müll hin, ist, glaube ich, sein Beispiel immer so. Und ich habe halt die Möglichkeit, dem Kind zu sagen, pass auf, ich habe das gesehen, das ist jetzt so. Ich weiß, was ich gesehen habe. Du hast jetzt die Möglichkeit, du räumst das jetzt weg, alles ist vergessen. Du kannst jetzt hier aber auch ein Riesending draus machen. Und dann muss ich ein Riesending draus machen. Und das hilft auch bei ganz vielen. Ganz genau, du gibst die Verantwortung ab. Und da steckt das ja auch wieder so mit drin. Ne? Ich traue dir was zu. Ich traue dir zu, dass du eine Entscheidung treffen kannst. Weil ne, ich bin nicht so nur über dir. Also klar, ich muss immer über den Kindern sein. Aber ich muss nicht wie so eine Diktatorin da reinkommen und sagen, nur das, was ich sage, zählt.
Es gibt ein Unterschied. Ja, ich fasse das gerne unter einen Begriff zusammen. Nämlich... es gibt ein klares Machtgefälle, aber es gibt kein Gefälle in der Menschenwürde. Also wir begegnen uns auf Augenhöhe. Mhm. Alle haben wir die gleiche Menschenwürde und wir sind alle gleich, so wie wir Menschen sind. Wir haben halt nur eine ungleiche Machtverteilung.
Mhm.
Und das ist es halt. Wenn du sprichst, Melina, erinnert mich das an einen Begriff, den Alex und ich in unserer verschollenen, mysteriösen Folge hatten, nämlich den der radikalen Zuversicht. Und das ist etwas, was du gerade ziemlich ausdrückst und aussprichst, ne? Dieses, das wird schon. Wir probieren erstmal, wir machen und wenn wir auf die Nase fallen, dann wird es auch wieder dieses zugewandte Menschenbild. Das ist ziemlich radikal zuversichtlich.
Sehr cool. Und falls ich das noch ergänzen darf kurz, das, was halt auch rüberkommt, ist, dass halt Rudi Rode dir anscheinend wirklich halt dieses, ja, das beigebracht hat, dieses ruhige, entspannte, was wir immer so gesagt haben, das ist ja eigentlich das Optimale, was wir auch als Schüler gerne von Lehrern erlebt hätten, dieses zuversichtliche Lächeln, dieses Entspannte, dieses Tiefenentspannte, so nach dem Motto, der steht da vorne wie der Fels in der Brandung und den kann hier eigentlich gar nichts. So, wie entwickelst du diese innere Haltung? Ne? Und über Rudi Rode übrigens, für die Zuhörer vielleicht noch ganz interessant, nämlich du bist nicht die Einzige, von der ich das gehört habe. Rudi Rode hat auch schon für Begeisterung gesorgt bei Betty Schmidt. Du kennst sie, Tobi, ne? Die den Lehrkräftepreis auch gewonnen hat. Und die schwärmt auch total davon. Die hatte, glaube ich, gesagt, wenn Nervensägen an meinen Nerven sägen.
Ja. Mega. Ja?
Hatte da irgendwie ein YouTube-Video gibt es dazu. Und ich habe auch gerade nebenher nach einem Buch geguckt. Ich meine, da gibt es auch ein Buch zu, für alle Zuhörer vielleicht ein großer Mehrwert, der
das können wir verlinken, das ist gut.
Eine Fortbildung von Rudi Rohde irgendwie leisten können, weil sie nicht in der Nähe wohnen oder aus sonst welchen Gründen, ne?
Ja, ja. Nee, das Buch ist auch super. Also, und es bezieht sich vor allem nicht nur so auf Schule, sondern auch auf die eigenen Kinder zu Hause.
Doppelter Mehrwert. Wie so oft, ja. Ja. Hast du noch ein, zwei Methoden vielleicht in deinem Köcher, wie du den Kindern gleichermaßen gerecht wirst, wenn du eine zutiefst heterogene Klasse hast? Etwas, was zum Beispiel so an so einem typischen Standardgymnasium so gar nicht im Bewusstsein ist, sondern ich will nicht sagen Quick Win, weil du hast ja schon gesagt, jede Klasse ist anders und jede braucht was anderes. Aber eine Methode, wo du merkst, du machst das sehr gerne und das hilft dir für dich ganz persönlich, dass du besser in die Beziehungsarbeit gehen kannst oder gerne auch in die thematische Arbeit.
Also schwierig. Ich bin halt sehr situativ. Das ist so immer mein Ding, dass ich so ein bisschen gucke, was brauchen die Kinder gerade. Ne? Und also ich habe insofern ein paar Sachen tatsächlich, also feste Sachen, materielle, wie Kopfhörer. Ich habe ganz viel von diesen Finger-Gadgets, wisst ihr, diese Fummelsachen, so Akupressur-Ringe.
Fidget-Toys und so, ne?
Ja, genau, diese Teile. Die habe ich immer in der Tasche.
Du hast die dabei für die Schüler?
Ja, ich habe so ein wie so ein Notfalltäschchen, also achtmal manchmal für mich, aber meistens für die Kinder. Ja. Sowas habe ich halt immer dabei. Ich habe so vorbereitete laminierte Schnipsel mit also Bewegungsaufgaben, ne, dass man so, wenn man merkt, boah, das ist ein Kind super hibbelig, dass ich sage, komm, eine Runde raus. Und da ist für mich ganz wichtig, ich glaube, das ist tatsächlich was man tatsächlich so festmachen kann, dass den Kindern klar ist, das ist keine Bestrafung gerade. Wenn ich einem Kind sage, du darfst jetzt mal rausgehen. Ne? Also es gibt auch Momente, wo ich sage, boah, bitte mal eine Minute. Ja. Und dann kommst du wieder rein und dann reden wir. So, und das ist das auch. Ich muss was mit Kindern immer nachbereiten. Ich kann ein Kind nicht einfach rausschicken und dann so, ne? Das geht nicht. Aber genau, dieses Positive, so. Du brauchst gerade mal, wir brauchen gerade beide Abstand voneinander, oder? Ja, okay, dann, ne? Ich habe Sanduhren, habe ich immer dabei, in verschiedenen Zeiten halt, ne? So von 30 Sekunden bis 10 Minuten, glaube ich sogar. Genau, und das ist so was ich tatsächlich schnell einsetze, ne? Also die Kopfhörer habe ich jetzt nicht immer so dabei, aber die habe ich in den Räumen, wo ich halt oft bin, halt irgendwie hinterlegt. So, da haben wir von unserer Sonderpädagogik echt super viele Sachen zur Verfügung gestellt bekommen. Genau, und das ist das, was oft ganz viel hilft. Ne? So, dass ich da sehe, pass auf, ich gebe dir jetzt die Chance, dass wir nochmal kurz zur Ruhe kommen. Und da merke ich halt auch ganz oft, dass das Kinder gar nicht, sie geben mir jetzt diesen Ring. Ja, ich gebe dir jetzt diesen Ring.
Sie vertrauen mir da, ja.
Ja, oh, ja. Vertrauen, ganz große Sache. Ich war in einer Vertretungsstunde, 6. Klasse, glaube ich, oder 5. Klasse war ich nicht mehr, 5. oder 6. Klasse. Und ich wusste von dem einen Jungen, der kann sich keine 10 Minuten konzentrieren, er kann das nicht. Und er crasht damit diese ganze Lerngruppe. Vertretungsstunden sind ja nochmal besondere Herausforderungen, wenn die Namen dann nicht kennst, alle und so. Ich habe ihm mein Handy gegeben. Der durfte sich raussetzen und er hat ein YouTube-Video zur Regenbogenatmung. Kennt ihr die? Wo man immer so ein- und ausatmen mit den Farben.
Okay, ja.
Und er durfte sich dieses Video angucken. Und war wie, ich darf jetzt hier, YouTube? Ja, und dann sagst du mir aber bitte danach, was du da gesehen hast. So, das waren nur wenige Minuten, aber das waren die Minuten, die ich dann wieder, weil ich in der Klasse war, natürlich erstmal erklären musste, nein, der sitzt da nicht zum Spaß, ne? Wie, der darf jetzt YouTube gucken, so, ne? Nee, ne, der hat da schon einen Arbeitsauftrag zu bekommen. Aber als er da wieder reinkam, sag ich, und jetzt malst du mal bitte einen Regenbogen. So, und den hinterlegen wir hier am Pult. Ich sage dann der Klassenlehrerin Bescheid. Ich weiß nicht, ob er das jetzt wirklich noch hat, aber ne, also es ist so diese kleinen Sachen halt, ne, was so das Lernen als solches angeht. Und wenn ich jetzt noch so weiter so an feste Sachen denke, wir haben halt ein mega gutes Deutschbuch. Ich weiß, dass es da auch Englisch und Mathe von gibt. Ich glaube, das haben wir auch, was ganz super differenziert ist. Also wir arbeiten da auf, lasst mich überlegen, ich glaube 4 Niveaustufen. Es gibt immer ein Einstiegskapitel gemeinsam. Ne, das sind so die grünen Seiten, da machen wir alles zusammen. Und dann, und das ist so ein bisschen der Vorteil an unserem Schulkonzept, wir haben halt in den Hauptfächern eine Stunde Lernbüro in der Woche. Und da kann ich dann halt mega gut sagen, so pass auf, du arbeitest auf. Also am Anfang sind das Früchte, ne, dann haben wir die Birnen, Orangen und so. Und später sind es nur noch Farben und Symbole und so. Ne? Aber das kann ich halt auch im Unterricht einsetzen. Also nicht nur im Lehrbüro, ne, sondern ich sage, komm, wir haben jetzt die Arbeitsphase und ihr arbeitet an den Texten und ihr arbeitet an den Texten so. Und dann kommt natürlich die große Frage, ja, aber wie sichere ich das denn dann? Ne? So. Und da muss man natürlich so ein bisschen gucken, wie oft muss ich denn wirklich sichern? So, ne? Also muss ich immer so eine Referendariats-superdidaktische Klammerstunde haben oder kann ich so eine Sicherung nicht auch mal erst nach ein paar Stunden, nach so einer Sequenz machen? So, ne? Und da ist zum Beispiel auch, wenn ich dann rumgehe und verschiedene Sachen verteile, dann kommt natürlich erstmal die Frage, sind das die Sachen für die Doofen und so? Nee.
Och nein, auch die Armen. Ja.
Und dann muss man halt reden. Man kann nicht hingehen und sagen, hier, du arbeitest das und das, sondern ich sehe, du arbeitest mit dem Arbeitsauftrag besser. Ich glaube, dass wenn du erst das machst, dass du am Ende genauso erfolgreich bist wie die, die jetzt irgendwie was anderes machen. So, ne? Und immer wieder sagen, ich glaube nicht, dass du dumm bist, sondern du lernst anders. Ne?
Du, das trifft ein Ding voll, was Margret Rasfeld immer wieder macht. Das ist, sagt, sie ist ja auch so eine Reformerin, was Schulen in Deutschland angeht. Und sie sagt, dass Schule in einem großen, großen Maße zu Demütigung bei Kindern führt. Und das ist ein Riesenstachel, den das Schulsystem hinterlässt in Schülern, weil die immer wieder gesagt bekommen, du kannst das nicht gut, du machst das falsch, du bist hier nicht richtig. Und das rauszukriegen, das ist schon eine große Herausforderung. Höre ich da bei dir raus, ne?
Voll. Also ich mache zum Beispiel auch, wenn ich Klassenarbeiten zurückgebe, schreibe ich nie den Notenspiegel, also diese Verteilung, ne? Wie viele Einsen gab es und sowas. Mache ich nicht. Wollen die natürlich immer wissen, so, ne? Und das hat in meiner Klasse zum Beispiel auch echt lange gedauert, bis ich denen das erklärt bekomme, also bis sie es verstanden haben. Du musst für dich entscheiden. War das Thema meins? Konnte ich mich vorbereiten? Wie ging es mir an dem Tag? Wie fand ich den Text? Bin ich damit zufrieden? So, ne? Und dann kann eine 3 total gut sein. Wenn ich aber sehe, die 3 war die schlechteste Note, ja, wie soll ich mich denn dann noch gut fühlen? Ne? So, also. Ja. Ihr merkt, es ist ganz viel Transparenz und Kommunikation, die man da mit den Kindern, glaube ich.
Ja. Und angeleitete Selbstregulation höre ich bei dir auch raus, ne? Dass du den Kindern hilfst, sich selbst zu regulieren und zu steuern.
Ja.
Ja. Alex, wir kennen das nicht so von Berufsschule und Gymnasium. Klingt das für dich vertraut oder ist das eher fremd?
Also das klingt für mich, also Berufsschule habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, Berufsschule ist halt immer so ein Riesensammelsurium, ne, wo du ja alles hast, also ne, von Leuten, die halt keinen Abschluss haben und noch schulpflichtig sind und so weiter, bis hin zu Leuten, die Studierende sind und in der Erwachsenenbildung sind. Ja, und bei uns in der Ausbildungsvorbereitung, da sind halt diese Schüler drin, ne, die halt echt ziemlich Schwierigkeiten hatten ihr Leben lang, also eine ziemlich schlechte Schulbiografie hatten und auch so Abhängigkeiten, gewalttätig geworden und so weiter. Und da hatte ich dann schon mal gesagt, ne, dass man halt da echt, ja, ist eigentlich, das klingt so banal, aber manche Schüler kamen halt nur zweimal oder einmal in der Woche, wenn überhaupt. Und so, wenn die dann dreimal die Woche kommen, dann sehen unsere Sozialpädagogen das schon als Erfolg. Ne? Und ich habe das schon mal gesagt, dass die halt, dann fällt im Winter Schnee und dann denken sich die Lehrer, komm, dann machen wir heute keine Mathe, dann gehen wir heute mal eine Schneeballschlacht machen und hören in der Weihnachtsbäckerei draußen. Ne? Und wer diese Affinität oder, also ich versuche immer die Lehrkräfte zu verstehen. Ich habe das jetzt auch bei dir, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, Melina. Also warum machen die Lehrkräfte das? Die machen das ja nicht wegen einer Laissez-faire-Einstellung zum Lehrberuf. Und ich weiß, dass sie an anderer Stelle sehr hart sind und sehr streng sind. Dass sie die Schüler auch partizipieren lassen, wenn sie Regeln einführen und solche Dinge. Also sie sind an anderer Stelle sehr streng. Aber sie haben über dieses Gespür, dieses große Interesse an den Kindern und ihren bis dato schlechten Hintergründen, durch dieses große Interesse haben sie ein Gefühl dafür entwickelt, was sie gerade brauchen. Und sie fragen natürlich dann, so wie du es auch sagst, sie fragen dann auch gerade, ne, was brauchst du gerade, wie geht's dir, woran könnte das gelegen haben, dass du jetzt die und die Note hast. Außerdem vergleiche ich doch eher mit dir selbst, also jetzt nicht mit der Klasse, sondern mit den Noten, die du vielleicht selber hattest. Deswegen, ich mache auch keinen Notendurchschnitt, schreibe ich auch nicht an. Und was ich glaube, so bei dir rauszuhören, wie gesagt, ich versuche immer so herauszufinden, wie tickst du denn eigentlich, Melina, habe ich mir nur aufgeschrieben, du bist, glaube ich, jemand, der die Erwartungshaltung der Schüler ganz häufig mal im Kleinen und mal im Großen übertrifft. Also ich glaube, ne, wenn du schon sagst, manche Klassen sind so, dass sie sagen, ja, die bestimmt wird im Lehrerzimmer gesagt, wir sind die schlimmste Klasse und so weiter. Und du gehst halt da rein und zeigst ihnen mit so Dingen wie, du darfst mal rausgehen und du kannst am Handy dieses Regenbogenvideo gucken und du kriegst einen Ring, du kriegst einen Kopfhörer, damit du dich besser konzentrieren kannst. Das sind ja alles so Mini-Steps, wo du die Erwartungshaltung, was sie denken, wie eine Lehrkraft normalerweise zu ihnen ist, wo du diese übertriffst. Und mit jedem Mal, wo du sie übertriffst, stellst du ein klein bisschen mehr Verbindung zu ihnen her, weil sie sich denken, oh, die mag ich. Mhm. So könnte ich es mir vorstellen.
Das klingt gut, ja. Das nehme ich gern so an.
Ja. Wir sprechen ja öfter über Haltung und ich liebe dieses Thema Lehrkräftehaltung, ne? Und deswegen, ja, glaube ich das. Mhm. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Melina, jetzt ist ja die Gesamtschule nur ein Teil, was dein Lehrerleben ausmacht. Und du hast uns im Vorgespräch gesagt, dass du Sonderpädagogik anstrebst. Und das ist Förder oder Sonder? Was sagt man heute? Ich weiß das gar nicht.
Also ich, wenn ich das denn dann schaffe, dieses Referendariat, das man nochmal machen muss, bin ich dann Lehrerin für Sonderpädagogik.
Ja. Das heißt Sonder, ich kenne das immer nur noch als Förderpädagogik. Das ist ja krass.
Mhm.
Ja, das ist ja auch nochmal eine mega krasse Entscheidung, ne? Wenn man so mitten im Leben und mitten im Job steht und nochmal was neu macht. Warum?
Ja.
Was reizt dich an Sonderpädagogik?
Also ich musste mir das jetzt ja auch gut überlegen, weil ich jetzt den Schülern und Schülerinnen Bescheid gesagt habe, dass ich so jetzt diese Veränderung eben einstellt und habe überlegt, wie kriege ich das ganz einfach runtergebrochen. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass ich diese innere Zerrissenheit nicht mehr aushalte, dass ich sehe, wenn sich Kinder den Hintern aufreißen und ich trotzdem unter die Arbeit eine 5 schreiben muss. So. Und so gefangen bin in diesem Korsett, wir müssen jetzt gewissen Unterrichtsstoff machen, auch wenn ich den selber doof finde. So, ne? Und war da jetzt, als ich eure Folge zu der Sinnhaftigkeit von Noten und so gehört habe, habe ich so kurz gedacht, oh, ist das nicht ein bisschen arg feige von mir, mich dem Ganzen so zu entziehen, ne, und zu sagen, boah, ich will das so nicht mehr, hätte ich nicht eine andere Option, um in diesem System zu bleiben und trotzdem was Gutes zu tun, so ungefähr. Aber ich glaube, es ist zusätzlich eben auch dieses, ich habe nicht die Möglichkeit, also nicht die Kapazitäten, mich um all diese ganzen besonderen Kinder auch zu kümmern, eben so, weil mein Tag einfach auch nicht mehr Stunden hat, weil, also ich bin ja dann auch noch in Teilzeit, ne, als Mama und so, und es geht einfach nicht. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass so dieses ganze Benotensystem mich eigentlich schon immer belastet haben. Also die schlimmsten Phasen im Jahr sind immer die, wenn Zeugnisse anstehen, wenn diese ganzen Formalitäten.
Da klingeln Glocken. Ja, genau.
Und ich merke jetzt so, dass ich mich da so krass drauf freue, nicht mehr, also einfach freier zu sein in meiner Arbeit. Also ich will in der Schule bleiben und ich will die Kinder da nicht alleine lassen. Ja, und habe halt lange überlegt, welche Optionen habe ich denn einfach. Und ja, habe so gemerkt, so dass diese ganze Sonderpädagogik einfach das ist, was mich, glaube ich, hoffentlich dann auch wirklich letztendlich dann erfüllen wird. Ja.
Ich kenne meinen Freund Alex jetzt ja schon ein paar Jahre und ich glaube, das holt ihn total ab, was du gerade gesagt hast. Oder, Alex?
Ja, es ist halt immer noch so, dass die Noten halt immer drohen, der Beziehungskiller Nummer 1 zu sein. Ne? In dem Moment, wo du Noten gibst, machst du sie zum Objektiv deiner Bewertungen. Und von daher, ich kann das absolut nachvollziehen. Es ist halt immer schwierig. Ich erinnere mich jetzt auch gerade an eine Situation von einer Schülerin, das ist schon Jahre her. Die hat sich angestrengt, die hat gemacht, getan, die hatte aber Panikattacken und die Vergangenheit war nicht so ganz rosig und ist dann manchmal kurz vor der Klausur abgebogen vom Klassenraum und konnte dann nicht mitmachen. So, und zittert dann schon beim Schreiben und schreibt eine 6. Und ich weiß, was sie drauf hat. Also, ne, das kommt ja noch, und das ist schon was sich innerlich total aufwühlt. Ne? Wenn du dann das weißt und schreibst diese Note drunter, weil du sie drunter schreiben musst. Klar, kannst du jetzt noch 5 Zeilen drunter schreiben und irgendwie positive Worte finden und dich mit ihr zusammensetzen, aber es ist halt immer ein doofes Gefühl und von daher, ja, ich mag Noten auch nicht, aber Melina, aber
und
wie
Melina
sieht das,
zieht Konsequenzen, ne? Genau richtig, ja.
Ja.
Also, wie sieht das denn aus an der Sonderschule? Sorry, Alex, ich will dich nicht, und es ist wahrscheinlich die Frage, die du auch hast, ne?
Und wie lange geht das, also diese Umschulung nochmal zur Sonderpädagogin? Also, was sind das für Rahmenbedingungen? Wie machst du das gerade?
Ja, also es ist tatsächlich nochmal 1,5 Jahre wirklich ein Referendariat. Das heißt, einmal der Woche gehe ich ins Seminar, kriege da die ganzen theoretischen Basics und so. Und weil das Feld der Sonderpädagogik halt super groß ist. Ne? Also ich habe in der Ausbildung jetzt den Schwerpunkt Lernen, aber es gibt ja dann auch noch emotional-sozial und noch weitere Sachen, die man dann letztendlich in der Praxis natürlich auch alle dann behandelt so. Und da geht es dann halt eben über die ganzen auch Besonderheiten, ne, wie ADHS und sowas alles, ne, was die Kinder halt eben so mit sich bringen, was man da macht. Es geht aber auch darum, dass man dann die AOSF-Verfahren ja damit begleitet, ne, also zu gucken, hat ein Kind einen Förderbedarf, und das ist sehr, sehr, sehr viel bürokratischer Aufwand, den ich jetzt auch schon halt auch schon auch mitbekommen habe.
AOSF, nochmal ganz kurz zur Erklärung.
Jetzt hast du mich, ne? Ein bisschen zu gucken, ob...
SF steht für Sonderpädagogische Förderung. Den mussten wir nämlich auch ausfüllen für meinen Sohn Julian.
Ja.
Antrag auf, weiß ich nicht, für Sonderpädagogische Förderung.
Wenn es bestimmt irgendwas mit ordnungsgemäß oder so. Irgendwie
wahrscheinlich,
so.
Wahrscheinlich, ja. AO.
Also du bist per Papier danach ein Kind, was dann sonderpädagogische Förderung bekommen muss und sollte.
Ja.
Und darauf wirst du spezialisiert, mit diesen Kindern umzugehen.
Ganz genau, genau. Ne?
Ja. Ausbildungsordnung für sonderpädagogische Förderung, AOSF-Verfahren, ja.
Na, guck mal,
dient
was
dazu,
gelernt.
Festzustellen, ob ein Kind einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf hat und wenn ja, an welchem Förderort. Es ist ein Verwaltungsding.
Ist aber insofern auch ganz wichtig, ne? Weil wenn du jetzt den Schwerpunkt Lernen hast bei einem Kind, dann wird das eben auch zieldifferent unterrichtet, kriegt also keine Noten, außer unter bestimmten Bedingungen und so. Und das nimmt den Kindern zum Teil einen ganz, ganz krassen Druck. Ne? Also wir hatten eine Schülerin,
glaube ich.
Als das durch war, also klar, sie ist immer noch besonders, gar keine Frage, ne, diese Schülerin, aber es nimmt den Kindern einfach so viel Druck, wenn dann nicht eben immer nur die Sechsen eintrudeln. Und ich glaube auch, dass manche Lehrer das dann auch brauchen, so, um dann offener dafür zu sein, mit den Kindern anders umzugehen. So, ne? Weil ja doch bei ganz vielen so drin ist, wenn du jetzt nicht irgendwas schwarz auf weiß hast, dann musst du doch auch mit dem klarkommen, was normal ist, ne? So, was auch immer normal ist. So, ne?
Genau.
Genau. Ja. Mhm. Und daher ist das schon eine ganz wichtige Sache einfach. Ne? Genau, da werde ich dann im Seminar theoretisch drauf vorbereitet und laufe dann wirklich jetzt wohl so, wie es im normalen Referendariat auch ist. Ich laufe erstmal ein bisschen mit und gucke mir das dann bei den Kollegen an, und ich bin halt aber immer so mit drin. Also die Sonderpädagogen sind in der Regel halt immer zusätzlich mit dem Regellehrer oder der Regellehrerin dann im Unterricht und unterstützen da dann eben. Genau, das geht jetzt nochmal. Ja.
Ja. Wie läuft denn das, also bezahltechnisch und so? Also für alle, die zum Beispiel sagen, ach, das klingt ja alles ganz cool, bist du dann, wie viele Stunden bist du aus deiner eigentlichen Dienstverpflichtung raus? Wie läuft die Bezahlung weiter?
Also du fällst nicht auf ein Referendariatsgehalt wieder zurück. Das habe ich.
Na, das ist schon mal gut.
Ja, ich meine, klar, es sind in Anführungsstrichen nur 1,5 Jahre, aber es ist ja schon auch so ein Ding, ne? Tui, du sagst, du kommst halt so aus dem vollen Leben, ne? Ja. Die Sachen laufen weiter und so. Das wäre ja schon ein krasser Unterschied dann für die Zeit. Also so hat man mir das gesagt. Ich hoffe, dass das jetzt auch auf der nächsten Bezüge-Mitteilung sich so bestätigt, dass man eben so bleibt. Genau, das hat so. Und jetzt ist das aber so ein bisschen kompliziert. Ich bin ja A13. Ne? Ja, genau, A13. So. Und du bist halt, wenn du dann fertig bist, nicht mehr A13, sondern es nennt sich dann wirklich Lehrerin für Sonderpädagogik. Die Besoldung ist also im Grunde gleich, aber die Zuschläge sind ein bisschen anders. So.
Besser?
Okay.
Nee, es ist ein bisschen weniger. Ja, also es ist jetzt bei mir jetzt in der Teilzeit, ist es nicht viel. So, ich glaube, boah, ich müsste jetzt echt nochmal gucken, so irgendwie so 100, 150 Euro weniger. Also es ist, ne, so. Aber genau, muss man halt einfach wissen, so, ne. Und das war das, was man mir auch ganz eindrücklich gesagt hat. Du kannst dich halt nicht mehr befördern lassen, dadurch, dass du nicht mehr in diesem A13-Gedöns bin, ja, kann ich jetzt keine Beförderung auf 14 für keine Ahnung was bekommen. Du kannst aber Koordinationsstellen bekommen, zum Beispiel Koordination, Inklusion an einer Schule. Theoretisch, glaube ich, kann man sogar Schulleiterin werden, was ich jetzt nicht möchte. So, ne? Aber du kannst halt diese klassischen Beförderungsstufen halt nicht mehr machen, weil du aus diesem A-System raus bist. Genau.
Also systemtechnisch, ich merke mal kurz an, du entwickelst dich weiter, du kümmerst dich um die, die am meisten Förderbedarf eigentlich haben unserer Gesellschaft, wirst aber geltlich sogar noch ein bisschen schlechter gestellt und kannst nicht befördert werden. Naja, da müsste man jetzt, ja gut, am System kann man ja meistens nichts ändern, aber ich muss ja nochmal dazu sagen, weil ich will ja niemanden entmutigen, der vielleicht auf den gleichen Gedanken kommt, Melina, wie du, weil ich finde das ja super. Das, ne, genau die Menschen braucht es ja, die sich den Kindern annehmen, weil die haben ja zu Hause meistens eine Vorgeschichte und was weiß ich. Und deswegen will ich nur sagen, unser Gehalt ist dennoch das dritthöchste in ganz Europa, ne, neben Schweiz und Luxemburg. Und aber ein bisschen verzichten muss man anscheinend.
Ja. Aber man hat auch wieder mehr Freude. Das ist zumindest das, was ich mir halt überlege. Ne?
Schön,
ja. Mehr Lebensqualität dann auch.
Ja. Melina zeigt halt, dass das System mit dem, was es fordert, in sich absurd ist. Und für das, was Melina leisten will, gibt es nicht so viele Positionen im Schulsystem, ne? Das Schulsystem ist ja vollkommen auf Standardisierung ausgelegt. Hier diese 7G, die man kennt, so, ne? Gleicher Raum, gleiche Zeit. Die Schüler müssen im gleichen Raum, hoffentlich kriege ich das hin, die Schüler lernen am gleichen Ort, in der gleichen Zeit, die gleichen Inhalte, im gleichen Tempo und die gleichen Ziele, dieses Zeug, ne? Standardisierung. Und Melina sagt, nee, aber das ist doch gar nicht so, womit du ja die Wahrheit aussprichst. Mhm. Aber das trifft ja nicht die Funktion des Systems dann wieder. Das System gesteht sich das irgendwie noch nicht so ganz ein.
Nee.
Ja. Auf einmal ist man dann besonders, wenn man das so sagt, ne?
Ja. Aber ich habe halt auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn, also das ist so mein internes Ziel, dass wenn ich mich damit noch besser auskenne, ne, also noch mehr auch feste, faktische Grundlagen habe, auch zum Beispiel unser Kollegium weiter da unterstützen kann, da mehr Offenheit zu schaffen, ne, dass man dann sagen kann, okay, wir ändern das System nicht, ne, aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen, so, ne, das ist halt auch ein bisschen meine Hoffnung, da positiv zu unterstützen dann.
Genau, dann Rebellen der Zuversicht, ja. Ja. Radikale Zuversicht, das war das Wort, genau.
Da
kommt es wieder durch, ne?
Ja, und es gibt immer diejenigen, die sich pausenlos, die gar keinen anderen Gedanken mehr zulassen, außer sich über das System aufzuregen. Aber ne, so wie du das gerade gesagt hast, das war ein sehr, sehr schöner Satz im Prinzip nochmal. Wir ändern das System nicht, aber versuchen irgendwie das Beste draus zu machen, ne? Oder so wie du es gemeint hast. Oder den Spielraum, die Grauzone von dem, was wir eigentlich machen könnten, als Team mit guten neuen Ideen und so weiter, ne, gut auszugestalten. Das finde ich schön. Eine Sache hatte ich noch kurz aufgeschrieben. Das Buch, was du empfohlen hast, ne, mit der Binnendifferenzierung. Ich glaube, hier können wir ein bisschen Schleichwerbung machen, weil wenn du sagst, das ist so toll, was ist denn das für ein Unterrichtsbuch?
Das ist das D wie Deutsch, heißt das für den Deutschunterricht aus dem Cornelsen. Cornelsen? Oh Gott.
Cornelsen, ja.
Doch, müsste Cornelsen sein, ja.
Ist doch Cornelsen.
Ja, ja.
Genau.
Okay, ja. Das wollte ich noch mal kurz gefragt haben. Ja.
Melina? Wenn du einen Wunsch frei hättest, um an Schule irgendwas zu ändern, was wäre das?
Wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer. Weil alle theoretischen, tollen Sachen scheitern am Ende an der Manpower.
Ist so. Ansonsten hast du dann 35 Kinder und das macht halt einen Unterschied, ne? Hast du 35 Kinder in einer Klasse sitzen oder, wenn man mal träumen darf, 15? Wie es ja an Förderschulen tatsächlich auch ist. Bei meinem Sohn, da sind in der Klasse 8 bis 12 Schüler und das ist ein komplett anderes Lernen.
Ja.
Diese Förderlehrkräfte, die ich kenne die ja jetzt durch die Schule meines Sohnes und da kenne ich nur diese eine Schule, aber alle Förderlehrkräfte, die ich kennengelernt habe, die ticken nochmal anders. Die sind Lehrer 2 oder so. Ich finde das richtig krass, so was die Haltung oder so angeht, Alex, weil ich kann es mir nur so erklären, die haben sich ganz bewusst dafür entschieden, noch mal ganz bewusst, nicht nur ich werde Lehrer, so ist es ja häufig, sondern ich werde Lehrer mit Schwerpunkt Förderung, jetzt bei meinem Sohn Hören und Kommunikation. Alter, das sind so hervorragende Lehrkräfte dort, die so mit Hingabe und so viel Geduld und Zuwendung und so arbeiten. Das würde ich mir für unsere Schule auch wünschen, also für unser Schulsystem generell und auch fürs Gymnasium. Lehrkräfte, die so eine schülerzugewandte Haltung bieten, wie an dieser Förderschule. Und ich kann mir das nur so erklären, Melina, weil das wirklich eine ganz, ganz bewusste Entscheidung ist. Wie jetzt bei dir auch, ne?
Ja, ja, du musst da halt total hinterstehen, ne? Wenn du da in irgendeiner Form dran zweifelst, so, weil du musst ja immer mit Gegenwind rechnen, ne? Gerade wenn du, sag ich jetzt mal, an einem Regelschulsystem bist, mit Inklusion, hast du das ja, ne? Du hast ja dann die sich wirklich nicht dafür öffnen. Und ich meine das total wertfrei, ne? Weil, es gibt ja die verschiedensten Beweggründe, Lehrer oder Lehrerin zu werden. Ne? So, wenn du sagst, ich brenne für mein Fach und ich will dieses Fach beibringen, ist das ja auch eine ganz wichtige Eigenschaft. Ne? So, du musst ja auch Bock darauf haben, was du denen da erzählst.
Die werden auch gebraucht, genau.
Ja, ja. Aber, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, finde ich total subjektiv, viele haben die Augen dafür verschlossen, dass sich Menschen verändern. Also ich meine Menschen wirklich in ihrer Gesamtheit, nicht als, also klar auch als Individuen, aber ich finde, die Menschheit entwickelt sich. Und die Kinder lernen heute als ich damals und als meine Eltern damals. Und also es ist ja einfach, also damit will ich gar nicht sagen, dass alte Sachen nicht gut sind. Ne? Darum geht es ja gar nicht. Aber ich merke gerade, dass so eine krasse Schere sich öffnet, ne? So, was Digitalisierung angeht, was so, ganz viele kriegst du damit ja total getriggert, wenn du in die Richtung Mindset-Arbeit gehst, so, ne, das dann heißt, oh, die sind alle nicht mehr belastbar und Work-Life-Balance und so. Und ich finde, ich finde das so schade, dass es da viel zu viele gibt, die sich so komplett verschließen. So, ich kann ja sagen, boah, ist nicht so meins, ne, aber die anderen damit erstmal wahrzunehmen, um zu sagen, okay, aber wenn es das ist, womit ich dich jetzt gecatcht bekomme, dann lasse ich mich da für den Moment drauf ein, so, ne? Und das, finde ich, merkt man einfach gerade so im Lehrerberuf halt, dass du die hast, die irgendwo noch daran festhalten, was immer so war, und das war ja auch immer gut, was aber überhaupt nicht mehr kompatibel ist mit den Kindern heutzutage,
ja,
so.
Genau.
Und das ist, glaube ich, so ein ganz großes Problem.
Alex, das können wir ja auch mal an Professor Klaus Hochelmann weiterreichen, der in einer unserer nächsten Folgen zu Gast sein wird, hier mit uns. Das
ist natürlich der Hammer.
Den deutschlandweit und international führenden Soziologen für Jugend und Jugendforschung, den können wir das einfach mal fragen. Warum ist das eigentlich so, dass sich da auch so eine Schere bei den Jugendlichen entwickelt mit Digitalität und mit Ansprüchen und so?
Also erstmal, Melina, ich glaube, also wir haben uns ja vor der Folge noch gar nicht gekannt, ne? Tobi kannte sie schon länger, aber
aus dem Kofferraum.
Ich weiß nicht, aus dem Kofferraum. Okay.
Genau.
Okay, die Hintergründe genau haben wir ein bisschen beleuchtet. Nein, aber also ich muss einfach sagen, so Menschen wie du, das ist jetzt halt auch wieder so, dass ich einfach sage, das sind halt so Herzensmenschen, die braucht man im Bildungssystem. Und Ich hoffe einfach, dass du dir das immer erhältst und dieses bedingungslose, und da wird Klaus Hurelmann nichts anderes sagen, ne, wenn wir den bald haben, dieses bedingungslose, tiefe, tiefe Interesse an den Kindern. Wo kommst du her? Warum bist du jetzt so, wie du bist? Und dieses eher mit Fragen reingehen als mit Antworten täglich in den Unterricht. Ne? Das ist halt, ja, das ist diese Grundhaltung, die liebe ich bei Leuten wie dir, Melina, und halt Lehrkräften so insgesamt. Und das kommt so schön rüber. Und ich danke, Tobi, dass du mir gesagt hast, ey, die Melina müssen wir einladen für den Podcast hier dazu, zu Bindifferenzierung ganz viel zu sagen. Und ich merke jetzt, was du meinst. Ne? Und deswegen sage ich jetzt schon mal hier ganz, ganz herzlichen Dank, Melina, dass du dabei warst. Wohlwissend, dass Herr Koslowski wieder den Unterricht gleich übernehmen will. Ne?
Ja, denn es ist schon, wir sind schon bei Minute 50 oder so. Unsere Zeit, die rennt, Melina. Wir treffen uns doch immer nur für eine Schulstunde hier.
Tja, ja. Klappt ja immer so gut.
Ja, ist mal besser, mal schlechter.
Ja. Aber die Abschlussworte, Melina, wir haben dich jetzt öfter mal unterbrochen. Die liegen natürlich bei dir. Also du darfst das Abschlussplädoyer halten.
Ui, was für eine Ehre.
Während Melina nachdenkt, kann ich doch gerade noch mal Werbung machen.
Jetzt hauen wir schon wieder dazwischen.
Melina freut sich doch, wenn sie nachdenken kann. Für alle, die sagen, boah, das ist voll interessant und ihr seid heute zum ersten Mal da, dann vergesst nicht, einen Subscribe-Button zu drücken und uns zu abonnieren auf Apple Podcast, auf Spotify oder bei uns auf der Homepage www.lehrkraftbesterjobderwelt.de. Da gibt's nicht nur alle Folgen, sondern auch bald einen von Alex entwickelten Lehrer-Mentor-Chatbot und natürlich die Bücher, vor denen Melina geredet hat. Die findet ihr auch. In einer der nächsten Stunden gibt es dann Professor Klaus Hurlmann noch einen Grund zu abonnieren und dabei zu bleiben. Und das waren die letzten Worte von Tobi. Melina, du bist dran.
Ja, also ich möchte gerne allen mitgeben, habt keine Angst. Habt keine Angst vor der Binnendifferenzierung, vor der Heterogenität der Kinder. Und vor allen Dingen, fühlt euch nicht erleiden. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, ich habe ein so tolles Jahrgangsteam, so tolle Kolleginnen und Kollegen, unterstützt euch gegenseitig. Und wenn man einmal den Schritt wagt, mit verschiedenen Materialien in der Hand in die Klasse zu gehen, mit so ein paar Spielzeugnettigkeiten, wird man so schnell den Erfolg merken und wird irgendwann routinierter. Es ist weniger Arbeit und man merkt aber dann in der Akutsituation im positiven Sinne, dass es so viel bringt.
Ja. Schön. Danke, Melina. Pass auf dich auf und bis bald.
Danke, bis bald. Ihr auch. Tschüssi.